Der RBB 888 Podcast. 100% Promi.
Hallo.
Das Jahr ist fast schon vorbei. Wie sieht deine persönliche Bilanz aus? Wie war es für dich?
Durchwachsen. Hatte das Glück, arbeiten zu können. Habe am Anfang des Jahres großartige Filme mit promoten dürfen. Sterben von Glasner, 2:1 von Nadja Brunkhorst. Jetzt gerade der Buchspazierer ist gerade draußen. Und hatten da die Möglichkeit, eine tolle Kinotour zu machen. Und im Anschluss daran durfte ich 2 Projekte realisieren. Und das war dieses Jahr in Österreich hauptsächlich und in Wien. Und bin jetzt gerade wieder zurück. Und freue mich jetzt ein bisschen auf die Vorweihnachtszeit, die ein bisschen gemischt ist so mit, was wird passieren gerade in der Welt. Also erstmal wieder ankommen.
Lass uns mal über deine beiden wirklich auch großartigen Kinofilme sprechen. 2:1 ist ja ein wirklich toller Film. Also ich habe ihn sogar 2-mal gesehen.
Ah, toll.
Spielt 1990 nach einer wahren Geschichte.
Es geht um das entscheidende Jahr 1990, ein Jahr, in dem so viel passiert ist, wo es hieß, geile Zeit, wo die Systeme noch nicht gegriffen haben, also nach der Währungsunion und nach der Wiedervereinigung. Und da gibt es die sogenannte Währungsunion und da gab es einen Wechselkurs von 2:1. Und die Geschichte basiert darauf, dass das ehemalige Geld aus der DDR in Stollen verbracht wurde, weil es zu wertvoll war und es konnte nicht adäquat entsorgt werden. Hat man es in Stollen eingeschlossen. Und ein paar findige Leute, die haben sich Zutritt verschafft zu diesen Stollen, haben das Geld rausgeholt und haben dann quasi es dem Volk zurückgegeben, um es mal in 2-3 Sätzen zu formulieren.
Ja. Und das ist ja eine Zeit, die du selber auch hautnah miterlebt hast. Welche Erinnerungen hast du denn zum Beispiel noch an den Mauerfall? Da warst du 12 und gestern war ja 9. November, jährte er sich zum 35. Mal. Welche Erinnerungen hast du?
Direkt an den 9. November, keiner war beim Training, beim Judo-Training. Viele waren weg und dann hieß es, glaube ich, der 9. war damals von Donnerstag zu Freitag, in Donnerstagabend, Nacht, wo dann Bornholmer Brücke es aufging und es hieß, die Grenzen sind offen. Und ich war, glaube ich, das erste Mal Samstag mit meinen Eltern drüben, da gab es noch Schule Samstag, erinnere ich mich. Und nachmittags, wenn es zum Training ging, waren diesmal kaum Leute da. Weil es natürlich alle rüber sind. Und am Samstag war ich dann zum ersten Mal in West-Berlin, was ich sonst immer nur von der S-Bahn aus gesehen habe. Treptower Park, die weißen Häuser. Da drüben ist West-Berlin und da gibt es Kinderschokolade und Haribos in den Kühlschränken. Und war dann am Samstag das erste Mal drüben und war natürlich erschlagen von dieser Euphorie, die in diesen Anfangsmonaten noch herrschte. Ganz Berlin war irgendwie vereint. Die West-Berliner haben uns mit offenen Armen empfangen, haben teilweise mit ihren privaten Autos, sind sie Taxi gefahren für die Ost-Berliner, haben mit den Ost-Berlinern angestoßen und haben dieses Jahrhundertereignis mitgefeiert, ja.
Und war dir das in dem Moment schon klar? Die Bedeutung wahrscheinlich nicht, aber dass das was ganz Besonderes war in dem Moment? Ich meine, du warst 12.
Für mich war schon eine Schwere da im Raum. Ich konnte natürlich noch nicht erahnen, wo es hinführt. Also die positive Aufbruchstimmung dieses einen Jahr 1990 sehr wohl. Ich habe auch das Jahr 89 gemischte Gefühle, wenn ich daran zurückdenke, wie Freunde und Bekannte in meinem Elternkreis aufgeregt waren. Mhm. Oder sich ernsthaft unterhielten, Diskussionen führten und dass die Nachrichten sowohl aus dem Westfernsehen als auch aus dem Ostfernsehen gegeneinander gestellt wurde. Dass es ja dann über Ungarn bereits schon viele Leute gab, die nachdem Ungarn die Grenzen zu Österreich geöffnet hatte. Da erinnere ich doch an den Song von Ketka. Es war im Sommer 89, eine Flucht im Morgengrauen, nur ein Bolzenschneider nötig für Löcher im Zaun. Und das der Sommer, wir waren damals, glaube ich, in einem FDGB-Sommerurlaub in Binz an der Ostseeküste. Und da weiß ich, dass es so viele Gruppen gab, so viele Grüppchen, die miteinander gesprochen haben. Ist passiert was oder brauchst du Teile für einen Lader, für einen Wartburg? Da müsstest du jetzt nur nach Ungarn fahren, da stehen die zu Hunderten am Straßenrand. Und du kannst dir dann deine Teile holen, weil die Leute stellen die Autos nur ab, um einfach nach Österreich rüber abzuhauen. Und dann 89, als dann eben die Mauer aufging und der berühmte Satz fiel, das gilt ab sofort. Das war ja schon, der Rest ist Geschichte, ja.
Absolut. Für dich persönlich zerbrach ja so ein bisschen der Traum für Olympia. Du warst ja sehr aktiv und sehr erfolgreich im Judo. Wie hast du das damals für dich empfunden?
Es war ein Traum, klar, aber es gab ja mehrere. Für mich war erstmal, es passiert was Spannendes, was Neues. Ich weiß nicht, was es ist, wie es sich anfühlt. Viele haben ja heute vergessen, dass in diesem einen Jahr so viel passiert ist und dass die Lobby oder die Wirtschaft es geschafft hat und die Politik, die Wiedervereinigung in einem Jahr über die Bühne zu ziehen. Ich glaube, Weniger erinnern sich heute noch an den runden Tisch oder an die letzte Regierung oder wie aus wir sind das Volk, wir sind ein Volk geworden ist, sind. Und dass ja wohl der Russe uns erlaubt hat, die Wiedervereinigung über die Bühne zu ziehen. Dass dann natürlich dann die Treuhand dann kam später, dass abging, dass man dann auch mit Arbeitslosigkeit konfrontiert war, dass man guckte, okay, so funktioniert die freie Marktwirtschaft. Aber das Tolle war, 89, 90, dieses eine Jahr, geile Zeit, ist das alles möglich. Wir können uns jetzt verwirklichen, wir können reisen nicht. Der Klassiker ist natürlich in der Schule, war es dann die Abschlussreise. Die ging nach Lorette Mar, nach Spanien, mit einer Bustour von 29 Stunden, glaube ich, Holiday-Reisen. Das darf man, glaube ich, noch sagen. Das war Wahnsinn. Und das war, stand ich am Mittelmeer. So, und dachte, das ist die freie Welt. Weil bis dato kannte ich die Ostsee und kannte den Harz. Und vielleicht noch die Hohe Tatra. Aber das war es dann. Und dann ging die große, weite Welt auf. Und Judo in dem Sinne war natürlich eine Sportart, wie alle Sportarten der DDR, die natürlich vom staatlichen System aufgebaut und unterstützt wurden. Und das brach natürlich alles zusammen. Das waren diese vier Jahre Wendezeit, bis dann die Systeme langsam wieder griffen so, und die Institutionen wieder weitermachen konnten. Und für mich war das aber ungünstig, weil ich hätte entweder ein paar Jahre jünger oder ein paar Jahre älter sein müssen, um diese Übergangszeit irgendwie überstehen zu können. Auf der anderen Seite kannte ich vorher nur Vietnamesen, Russen, vielleicht ein paar Kubaner und ein paar aus Nicaragua. Und glaube, drei Wochen später kannte ich die ersten Türken, die ersten Libanesen so aus West-Berlin, habe die ersten Freundschaften geschlossen, habe die erste lustige Zigarette geraucht und dachte so, okay, Berlin, Schmelztiegel, wie geil, los geht's. Und da war ich natürlich im Alter ab 12 aufwärts dann bis 96, 97, da war kein Berg zu hoch, kein Fluss zu breit und ich bin dankbar, dass ich diese tollen Jahre in Berlin, ich liebe dir, verbringen durfte. Und das kann uns keiner nehmen, denn Berlin war da schon ein Aushängeschild. In jeder Ecke hat es geknistert, in jeder Ecke passierte irgendwas, Konzerte, alles war so eine Aufbruchsstimmung, lag einfach in der Luft. So. Und das ist mir einfach noch so sehr im Gedächtnis geblieben oder immer noch, ja.
Was liebst du denn heute an Berlin, also wenn du heute auf deine Stadt guckst?
Berlin, das Berlin, Peter Fox hat es eigentlich auf den Punkt gebracht, von Schwarz zu Blau. Also ähnlich verhält es sich mit meiner Liebe zu Berlin. Berlin im Winter ist nicht so mein Ding, aber wenn die Hundescheiße wieder anfängt zu stinken und die Leute wieder rausrammeln und sich in die Cafés setzen, dann sah Berlin, ich liebe dir, und dann bin ich wieder an der richtigen Stelle. Ich mag, dass alles ein bisschen härter klingt, als es eigentlich gemeint ist, so, wenn du beim Bäcker reinkommst. Aber da gibt es genügend Künstler, die schon tolle Shows und tolle Programme auf die Beine gestellt haben und die in der Lage sind, Berlin besser zu beschreiben. Berlin, Icke, Dette, Kieke mal, Augen, Fleisch und Beine. Nein, mein Kind, so heißt das nicht. Augen, Fleisch und Beine. Ich bin in Lichtenberg geboren und bin stolz, eine Berliner Pflanze zu sein. Und ja, Punkt.
Bei 2:1, da zeigt ihr auch so ein bisschen noch diesen Zusammenhalt untereinander. Fehlt dir das manchmal noch im Rückblick so ein bisschen?
Ja, grundsätzlich, davon gibt es allgemein immer zu wenig. So, aber wenn du jetzt darauf anspielst, dass es früher gefühlt mehr war, zumindest aus meiner Sicht, dann denke ich, ja, aber das lag wahrscheinlich auch am System. Da kannte man halt jeden Nachbar im Haus, das ist heute nicht so üblich. Und dass da natürlich aus der Not heraus der Zusammenhalt, das ist ja so ein klassisches Phänomen. In Kriegszeiten oder in Schlimmzeiten drücken die Menschen immer zusammen und helfen einander. Und das vermisse ich schon ein bisschen. So. Aber jeder wollte natürlich erstmal losrammeln. Jeder wollte raus und sich ein Stück holen vom Kuchen. Bus, wie soll ich mich nach dir sehnen, wenn du ständig bei mir bist? Also manchmal muss man ein bisschen weggehen, um dann wieder zu merken, nee, es waren schon ein paar Sachen gut. So. Und lass uns mal bitte die Augen offen halten und wirklich in die Augen schauen, was meinen wir und warum helfen wir uns nicht oder warum möchte ich dir helfen?
Ja. Du hast ja viele Filme tatsächlich auch gedreht, die in der damaligen DDR gespielt haben, also ja. Barbara zum Beispiel, Der rote Kakadu, Wir sind das Volk. Und war das Zufall oder liegt dir das sonst besonders am Herzen?
Beides. Zufall und es liegt mir am Herzen. Ich würde noch 100 weitere Filme drehen, die in dieser Zeit spielen oder die diese Themen sich ausgeruht zu haben. Denn Geschichten gibt es da wie Sand am Meer. Entscheidend ist, was passiert, wenn ich ein Buch kriege und was macht das Buch mit mir. Und wenn es gut ist und für mich ergeben sich die Folgefragen, wer soll da Regie machen, wie gut ist die Produktion aufgestellt, wer sind die möglichen Kollegen. Ich hätte große Lust, an diesem Projekt mit teilzunehmen oder meinen sogenannten LOI zu schreiben, zu sagen, Letter of Intent, ich habe Interesse an diesem Buch. Und dann können da auch noch 1000 weitere kommen. Das Tolle ist, die Projekte, die ich machen durfte, waren mit großartigen Kollegen und hatten alles Themen, wo ich 100% dahinter stehe. Also sei es, Barbara war für mich mit das größte Geschenk und natürlich auch der rote Kakadu. Aber dass dann natürlich vielleicht meine Spielweise was mitbringt oder mein Humus, aus dem ich schöpfe, der diese Figuren aus der damaligen Zeit ein bisschen füllen kann. Und das macht mir Spaß. Ja.
Und wenn du so ein Drehbuch kriegst, bist du dann so ein Bauchmensch, wo du sofort dann weißt, das will ich machen, oder musst du erstmal einen Moment drüber schlafen und nachdenken?
Und sofort. Also ich lese Bücher in einem Stück und weiß sofort, oftmals schon nach dem Viertel eines Buches, ob es irgendwas mit mir macht. So, und da bin ich ein totaler Bauchmensch. Der Kopf kommt natürlich dann im Zuge meiner Erfahrung dazu. Mhm. Ich habe viel Lehrgeld bezahlt. Um zu wissen, das eine ist das Buch, das ist noch auf Papier, das soll jetzt verfilmt werden. Was braucht es dazu alles, um so ein Buch umzusetzen? Und da habe ich eine Menge lernen müssen, die es mir jetzt aber möglich machen, Fragen zu stellen, wenn ich Interesse an einem Buch habe oder das Buch mir gefällt. Wie da zum Beispiel sind, wer ist die Produktionsgesellschaft? Was haben die für ein Budget? Wie gut sind die aufgestellt? Oder wird es nachher so ein kleines Budget, dass man gar nicht mehr sich vorstellen kann, dass dieses Buch filmisch umgesetzt werden kann.
Aber da kommt dann oft der Kopf gegen das Herz oder gegen den Bauch.
Ergänzend auf jeden Fall. Da hätte ich die Erfahrung nicht gesammelt, hätte ich gesagt, ja, ich mach's. Und wenn ich dann doch mal zu dem Punkt komme, dass ich ein paar Antworten bekommen habe auf meine Fragen, dass ich dann vielleicht doch nicht mache, weil irgendwas fehlt. So, und die Freiheit muss man einem dann auch wirklich lassen und auch die Freiheit, Fragen zu stellen. Wer macht das und warum? Denn ambitioniert, oder das sind immer die Herzensprojekte von jedem Regisseur, von jedem Drehbuchautor, der arbeitet für dieses eine Projekt. So, und das gilt aber nicht für den Schauspieler. Der Schauspieler hat unterschiedliche Projekte auf dem Tisch und muss da natürlich sorgfältig abwägen, weil es ja sein Beruf ist. Und oftmals oder jedes Mal begibt man sich auf eine Reise und zahlt sozusagen Vorschussvertrauen, wenn man die Regie noch nicht kennt aus einer Zusammenarbeit. Man muss bei Null anfangen und man weiß immer erst hinterher, oft bei Filmen, wenn man den Film dann zum ersten Mal geschnitten sieht und zu Ende geschnitten, fertig gemacht, kriegt man dann erst seine Antworten, die man manchmal in der Drehzeit hatte. Ah, hier hat sich die Regie also für den Take entschieden. Ah, hier lässt er die Szene länger stehen. Und da erfährt man eigentlich erst was über die Sichtweise oder die Idee der Regie, die dahinter steckt. Als Schauspieler muss man natürlich aber zusammen mit den anderen Gewerken, jeder bringt so seinen Teil dazu und dann geht dieses ganze Team auf eine Reise. So, und man weiß erst am Ende, wie gut die Zusammenarbeit war oder was dabei rauskommt. Und das ist aber immer wieder der schönste Prozess und das Schönste in unserem Beruf. So, aber es gibt eben gute und schlechte Projekte.
Jetzt hast du ja noch ein zweites riesentolles Projekt, nämlich der Buchspazierer, auch ein ganz toller Film, der gerade rausgekommen ist. Wie ist denn das, wenn du dann über einen roten Teppich läufst? Ist das für dich so Pflicht oder Kür?
Roter Teppich ist nicht so mein Ding. Es liegt daran, ich liebe die Zeit zwischen Bitte und Danke. So, und wenn man die in so einer Drehzeit zusammenrechnet, sind es gerade mal ein paar Stunden. Dass natürlich auch der Zuschauer mal seinen Schauspieler auf dem roten Teppich sehen will, das verstehe ich alles, aber meine Welt war es nicht. Ich kriege immer noch regelmäßig Panikattacken, weil ich mich hier so ausgestellt fühle. Aber mittlerweile habe ich viele Kollegen, viele Freunde und viele Fans gewinnen dürfen oder in meiner bisherigen Karriere, die mir dabei helfen. So, die ich dann zum Beispiel wiedererkenne, wiederentdecke am roten Teppich und ich es mir auch nicht nehmen lasse, irgendwie 2-3 Autogramme mehr zu schreiben oder Fotos zu machen, obwohl die Dame mit dem Protokollheft schon in der Hand steht und sagt, wir müssen jetzt weiter. Und ich sage, nein, die Leute stehen seit mehreren Stunden hier und warten darauf und versuche da halt irgendwie auch eine Balance zu finden irgendwie in meinem Beruf. Aber es gehört dazu, der rote Teppich, aber ja, da ist noch Luft nach oben, glaube ich.
Und dann auch so das Gefühl, wenn man tatsächlich dann in der Premiere selber sitzt, das Ding dann zum ersten Mal auf dieser Riesenleinwand sieht. Nina Hoss zum Beispiel hat gesagt, die ersten Male musste sie immer rausgehen, weil sie es gar nicht ertragen hat, sich selber auf dieser großen Leinwand zu sehen. Wie ist das bei dir?
Kommt drauf an, wie gut der Film ist. Also wenn mir nichts passiert beim Zuschauen, dann ist es eigentlich das Beste. Weil dann stimmt alles im Film. Wenn ich nicht mich sehe, sondern sehe diese Figur. Und vielleicht geht es nur mir so, aber ich kann das unterscheiden. Und wenn die Geschichte und der Schnitt oder der Film gut geworden ist, dann sitze ich von Anfang bis Ende drinne. Und erst am Schluss, ja, das war ich, ja. Aber ich kann dann zum ersten Mal die Farbe, den Geschmack und die Fantasie, die Regie gehabt hat, erkennen. So, was ist die Aussage dieses Films? Aber ich habe damit kein Problem, irgendwie mich da selber zu sehen. Schlimm wird es nur, wenn es nicht ganz so gut ist. So, und man sieht sich dann. Und dann denke ich so, wenn ich jetzt diesen Gedanken habe, heißt das, irgendwas fehlt mir, weil ich bin als Zuschauer ausgestiegen. Sondern ich stehe jetzt über mir und mache mir jetzt Gedanken über diesen Schauspieler. Und das ist meistens kein gutes Zeichen. So. Aber wenn man das alles vergisst, und auf einmal ist man in dieser Geschichte drin, das ist eigentlich das schönste Kompliment. Ja.
Wie war das, als du das Drehbuch zum Buchspazierer gekriegt hast? Kanntest du das Buch selber? Das ist ja ein Bestseller, nachdem das dann auch gedreht wurde.
Nein, vorher nicht. Aber ich habe es in die Hand genommen und dachte, endlich. Weil in Zeiten von Smartphones und diesen modernen Medien und Netzwerken ist da so eine Romantik drin in dieser Vorstellung des Buchspazierers und meiner Tochter sozusagen.
Auch eine großartige Besetzung übrigens.
Was Bücher für eine Magie haben, ja. So was die für Welten aufmachen können. Und so den Kindern Bücher wieder nahe zu bringen. Und toll ist eben jetzt im Laufe der Kinopremiere oder der letzten Wochen jetzt mitzuerleben, wie ich tolle Kommentare bekomme für diesen Film. Und Väter mich anrufen und sagen, ich war drin mit meinen Kindern und die lesen jetzt Bücher. Soll ich sagen, wie toll ist das denn? So, Bücher und sonst fällt es ja schon schwer, die Kinder vom Handy wegzukriegen oder von ihren iPads. Aber das ist einfach toll, so, weil es entschleunigt wieder so. Davon bräuchte es mehr. Und das ist ein Diamant gewesen, der Buchspazier.
Das ist auch ein toller Cast. Also Christoph Maria Herbst war auch gerade hier. Und großartig. Du eben als Vater der Tochter, die den Buchspazierer begleitet. Und das ist ja auch eine spannende Rolle, die du da spielst.
Ja, am Anfang dachte ich erst, es ist so eine Supporterrolle. Aber dann ist mir aufgefallen, wie viele Lebenskonzepte oder Konstrukte es gibt von getrennten Eltern, die irgendwie Kinder allein großziehen oder durch ein Unglück einen Partner verloren haben und dann plötzlich sich konfrontiert sehen mit dem wahren Leben und teilweise alleine sind, überfordert sind. Meine Figur, die ich spiele, die am Anfang überfordert ist mit der Tochter, mit dem Drang seiner Tochter nach Wissen, nach Neugier, das Leben kennenzulernen und ihr da noch Vorschriften machen will, ihr Sachen verbieten will. Hinter jedem Baum irgendwie was das Böse wittert. Wieso gehst du da mit dem alten Mann mit? Wieso isst du mit dem ein Eis? Also ist so ein Teil der Handlung. Bis dann er selbst oder ich als Vater merken muss, nee, es tut dir gut. Es tut dir gut und ihre Augen leuchten, sie nimmt was mit, sie entwickelt sich weiter. Lass los, hab Vertrauen, sonst verlierst du deine Tochter.
Und du dann eben auch diesem alten Mann, in Anführungsstrichen Christoph Maria Herbst, ja, begegnest.
Ja, ich liebe Christoph Maria Herbst dafür, was er dort gemacht hat. Also jeder kennt ihn für Stromberg, aber hier ist eine Liebe drin, eine Weichheit und auch eine Hommage an die ganze Literaturwelt. Wieder mehr Bücher lesen, bitte.
Bist du denn jemand, der selber gerne liest, auch unabhängig von Drehbüchern?
Ja, aber der Tag hat so wenig Stunden. Also man ist ja beruflich oft eingebunden. Und oftmals ist es so, ich hätte so viele Bücher, die ich gerne lesen möchte und mache es dann trotzdem falsch, weil ich zu viele Bücher dann durcheinander lese oder nur teile. So. Bei Drehbüchern ist es anders, lese ich an einem Stück. So. Und es ist Luxus geworden, zu lesen. Bisschen für mich. Im Urlaub ist das toll, weil das ist, glaube ich, die einzige Zeit, wenn man angekommen ist im Urlaub, da irgendwie an ein, zwei Tagen so ein Buch zu verschlingen, so ein dickes. Und auch die Muße zu haben, weil man eben nicht sagt, okay, ich lese jetzt heute Abend meine 20 Seiten vor dem Einschlafen und komme aber aus einem Tag, der vollgepackt war mit Aktionen, mit Input. Weil da ist das Lesen was anderes als dieses befreite Lesen, dieses Lesen im Urlaub. Also ich mache da so Unterschiede. Und für mich gibt es ein Lesen im Alltag, wo ich immer nur stückweise lese. Für mich gibt es das Lesen, wenn wirklich Zeit und Raum da ist, ich darf jetzt lesen. Und jetzt wird doch keiner kommen und sagen, du müsstest jetzt mal schlafen, du musst morgen früh raus. Sondern, nee, ich kann jetzt, ich habe die ganze Nacht gelesen. So, toll.
Und was liest du dann? Was ist mit deiner Art Bücher,
die du liest? Quer durch die Bank. Also momentan ist alles viel, viel Sachliteratur. Klingt jetzt irgendwie komisch, aufgrund der weltpolitischen Lage. So Bücher über Politik, Biografien, Helmut Schmidt, über unsere Außenpolitik, USA, Deutschland, wo gehen wir hin? Und da bewegt mich einfach gerade eine Menge. Und ich wüsste jetzt auch gar nicht, wo fange ich einfach an, weil derzeit passiert gerade alles zeitgleich. Von der Naturkatastrophe, von dann über Elon Musk, über
Amerika-Wahl.
Alles.
Unsere Wahl.
Unsere Wahl, ja, natürlich. Und die hält mich ganz schön auf Trab. dieser Angst oder dieser Verunsicherung. Und da hilft mir Lesen.
Jetzt bist du mit einem ganz neuen Projekt am Start, Hörspiel 1984 nach George Orwell. War das ein Buch, das du früher gelesen hast?
Nein, es war früher verboten im Osten.
Im Osten, ja. Und danach?
Und danach, ja. Bei mir war es im Zuge noch der Schule. Es war in den 90er Jahren. Allerdings fingen wir an, George Orwell kennenzulernen über Animal Farm. Mhm. Ja, das andere Buch. Und dann kam ja auch zu 1984 und das war erschreckend, weil es damals schon Parallelen aufwies bei der Aufarbeitung Gauk-Behörde, Staatssicherheit etc., der Überwachung, also Big Brother is watching you. Und jetzt natürlich nochmal, wenn ich an Schäuble denke, von damals der gläserne Mensch und die Überwachung heutzutage und wie jeder trägt eigentlich sein Big Brother mit in Form seines Handys mit. Es ist schon ein paar Jahre her, Angies Telefon wurde damals überwacht oder was ist die Macht, wer hat die Macht, wer hat die Satelliten, wer ist Elon Musk und ich merkte, ich weiß gar nichts darüber, aber ich habe das Gefühl, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die kennen mich besser als ich mich selbst. So, und das mit diesen kleinen Helferlein und das mit Hilfe von Computern, von Algorithmen. Und da mal ein bisschen einzusteigen und mal ein bisschen zu checken, was ist denn da dran? Das hat mich sehr schnell ernüchtert. So, welche Macht dahinter steckt.
Und es ist ja ein Hörspiel. Welche Herausforderungen stellte dir das? Du bist Schauspieler, machst natürlich auch synchron sicherlich, aber du hast wirklich nur deine Stimme zur Verfügung, um alles auszudrücken. Normalerweise als Schauspieler hast du die Mimik, du hast die Gestik, es fällt ja alles weg. Du musst alles sozusagen in diese Stimme legen.
Ich bin das dann. Ich habe die Vorstellung, also meine Figur des O'Brien. Und wie kann ich in meiner Stimme eine Stimme erzeugen, die vertrauenserweckend ist und jemanden kriegen oder dessen Vertrauen kriegen, um ihn dann besser zu durchleuchten zu können, ausräuchern zu können und zu gucken, ist er eine potenzielle Gefahr. Und dieses Ambivalente oder dieses Wechselspiel zwischen gut und böse und ist er jetzt ehrlich oder sagt er das jetzt nur so, dass man ihm nicht trauen kann? Dieses Wechselspiel zwischen Trauen und Misstrauen und macht er das jetzt nur, weil er mir gefallen muss oder weil er was will oder ist er wirklich einfach kalt? Und dann geht das in den Körper über und dann hat man da zusammen mit dem Team von Audible und von großartigen Kollegen ist man auf eine Reise gegangen und ich habe es neulich gehört und war geplättet, das wurde ja in England dann fertig gemischt und die ganzen Sounds kamen dazu, weil wir sprechen eigentlich nur unsere Stimme ein. Mhm. So, und versuchen natürlich je nach Haltung in den einzelnen Szenen die richtige Stimme zu finden oder die richtige Haltung. Und dann geht plötzlich diese Welt so auf und ich war baff, als ich es jetzt gehört habe und gleichzeitig lief einem der Schauer im Rücken und man muss immer sagen, nee, es war ja ein Studio, es sind nur Schauspieler, es ist eine Geschichte, aber es wird dann plötzlich so real. Ja, und das ist aber auch diese Magie von Hörspielen, dass es das heute gibt, dass man die Augen zumachen kann. Ich liebe es abends auch, Hörspiele mit Hörspielen einzuschlafen. Und ich gehe dann in diese Welt mit rein. Mhm. So. Allerdings bietet sich 1984 da vielleicht nicht so an, was vielleicht nicht ganz so lebensbejahend ist. Aber ja.
Und inwieweit hat dich das vielleicht noch jetzt weiterhin beschäftigt? Also ich meine, es gibt ja auch diese ganzen Themen wie KI zum Beispiel. Wie verhältst du dich zu KI? Arbeitest du damit schon? Sagst du, nee, noch nicht? Macht dir das Angst? Findest du das toll, dass man das benutzen kann?
Ich glaube, mir geht's ähnlich wie dir. Ich kann es doch nicht sagen. Es macht mir Angst. Ich finde die Möglichkeiten toll, aber ich weiß zu wenig drüber. Und die Geschwindigkeit ist zu schnell, in der sich die KI entwickelt und ausbreitet. Und glaubt, das ist nur die Spitze vom Eisberg. Ich habe das Gefühl, dass die ganze Industrie Gelder rausziehen gerade und dass sie alle warten auf den großen Knall, auf die KI, was die möglich macht oder dieses Thema. Und ich habe das Gefühl, dass ein Großteil noch gar nicht abschätzen kann, wie schnell uns das überrollen kann oder wie schnell diese Entwicklung voranschreitet.
Ich glaube, die ist schon vorangeschritten. Wir haben sie noch nicht so richtig realisiert. Ja, genau.
Mir macht Angst zum Beispiel, dass Kollegen, die viel Synchron gemacht haben und die tolle Stimme haben, heutzutage brauchst du nur noch ein Gedicht einlesen für die KI und die kann den Rest selber generieren und kann ab von da an alle Romane machen mit deiner Stimme. So, und ich bin da total zwiegespalten. Ja.
Ja, geht mir genauso. 1984, also jetzt bei Audible erschienen. Kann man hören, sollte man hören. Lassen wir uns auf jeden Fall überraschen. Was steht denn sonst noch an spruchreifen Projekten?
An spruchreifen Projekten? Mhm. Naja, gesund bleiben erstmal. Ich bin ein bisschen abergläubisch, dass ich nicht über Projekte rede, die in der Zukunft fliegen, so, weil da so viel passieren kann. Und siehe so die Filmindustrie oder siehe Sky, die sich dann plötzlich zurückgezogen haben. Jetzt macht ARD Babylon alleine weiter. Erst am Schluss weiß man, okay, der Film wird tatsächlich gemacht und umgesetzt. Und die Filmbranche ist gerade nicht so einfach. Auch mit den Förderungen.
Es ist eine Katastrophe, um es mal ganz klar zu sagen.
Dreimal aufs Holz. Ja, wir sind jetzt hier auch beim RBB. Ich erinnere an Warten auf den Bus. Aber es gab ehemalige Mitarbeiter auch hier in dem Sender, ja, die eine Zukunft schwieriger gemacht haben für viele Projekte. So, die jetzt die verbliebenen Mitarbeiter ausbaden müssen. So, wir alle wissen, von welcher Geschichte ich rede. Und ich ziehe einen Hut vor den Mitarbeitern, die hier Tag ein, Tag aus kämpfen. Es ist nicht so einfach in der heutigen Zeit.
Ja. Ronald, danke, dass du da warst.
Gerne, gerne.
Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Gleichfalls, bis zum nächsten Mal. Wunderbar.